Willkommen zur Zirkus Hotline, euer wöchentlicher Anruf einer echten Zirkusartistin von irgendwo aus der Welt. Heute rufe ich euch an aus der Nähe von Hannover. Ich weiß gar nicht ganz genau, wo ich bin, aber ich bin ungefähr so eine halbe Stunde in der Nähe von Hannover auf dem Land komplett lost, denn ich bin hier für Lichtproben für Zirkus Lehr Live. Ich werde wahrscheinlich erst nächste Woche richtig berichten können, um was es in diesen Proben geht, denn die gehen morgen los. Aber was ich euch sagen kann, ist, ich bin hier in einem Gasthaus, deswegen rede ich auch nicht so laut, weil ich nicht möchte, dass irgendwelche anderen Gäste hier aufwachen. Komplett auf dem Land und die nächsten 3 Tage machen wir Lichtproben, Videoproben, also keine Videoproben, aber wir filmen einige Komponenten für Zirkus Lehr Live und wir filmen auch einen Trailer und einen Teaser und einfach neues Material. Und wir hatten hier die Möglichkeit, das ziemlich cool zu machen mit jemandem, der uns hilft beim Licht. Wie gesagt, das kann ich erst nächste Woche alles ganz genau erklären. Aber es ist irgendwie aufregend, weil ich es immer total toll finde, irgendwo hinzufahren für ein Projekt. Es ist ja eigentlich in meinem Leben als Zirkusartistin total normal, dass irgendwie die coolsten Sachen an den komischen Orten der Welt passieren. Und jetzt extra hierher zu fahren und sich 3 Tage zu nehmen, wo man komplett sich nur auf Zirkus Lehr Live fokussiert, ist irgendwie schon sehr cool und was sehr Besonderes. Und auch mal irgendwo so ins Nirgends innerhalb von Deutschland zu fahren, ist auch immer ganz cool, weil man einfach ja sieht, wie Menschen irgendwie doch anders leben, in anderen Orten und gerade auf dem Land ist einfach alles zum riesen Kontrast zu jetzt, wo ich jetzt gerade herkomme, aus Berlin. Ich war jetzt letzte Woche ja noch in Berlin. Und durch solche Erfahrungen wächst man irgendwie immer und lernt neue Dinge und ich freue mich riesig darauf. In den letzten Folgen Zirkus Hotline haben mir einige Leute gesagt, dass es so kleine Signalstörungsprobleme gab. Das ist mir auch beim Editen aufgefallen. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, während dem Recorden das auch zu wissen, ob es irgendwelche Signalstörungen gibt. Deswegen habe ich jetzt mal mein Handy, auf dem ich das recorde, auf Airplane-Modus gestellt und mein zweites Handy, was hier in der Nähe ist, auch. Ich hoffe, dass es diesmal besser ist und wenn es nicht besser ist, dann heißt es, ich muss mir wahrscheinlich ein neues Mikrofon kaufen, was eigentlich nicht das ist, was ich möchte. Deswegen hoffe ich mal, dass wir diese Signalstörung beheben können, einfach nur so. Könnte natürlich auch am Kabel liegen, wobei ich nicht immer mit dem gleichen Kabel recorde, aber wir werden sehen. Das wollte ich nur mal so kurz vorneweg sagen, denn mir haben einige Leute da das gesagt und natürlich ist es, wie gesagt, immer erst im Nachhinein, dass es einem auffällt, dann kann man immer meistens gar nichts mehr machen, beziehungsweise man kann einfach gar nichts mehr machen. Deswegen drücke ich mal die Daumen, dass es dieses Mal etwas besser ist. Und das war uns eigentlich schon als Intro für diese neue Folge Zirkus Hotline. Letzte Woche war meine letzte Woche in Berlin, auch meine letzte Woche in diesem coolen Studio, was ich gemietet hatte. Ich habe mich vorbereitet auf mein nächstes Engagement, von dem ich euch leider immer noch nichts erzählen darf. Wahrscheinlich in einer Woche. Vielleicht dauert es doch noch ein bisschen länger. Vielleicht dauert es doch erst noch 2 Wochen. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass ich dort 3 Nummern präsentieren werde. Eine Sear-Nummer, eine Pole-Nummer und eine Luftring-Nummer. Und deswegen muss ich mich gleichzeitig auf 3 Sachen vorbereiten. Und mir ist diese Woche echt aufgefallen, wie krass körperlich anstrengend es ist, 3 Sachen zu machen, 3 Disziplinen zu machen. Ich habe das, glaube ich, mir ein bisschen leichter vorgestellt. Und am Ende vom Tag habe ich meistens immer nur 2 Disziplinen gemacht und mich dann irgendwie so ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich nicht alle 3 gemacht habe. Und ist mir dann irgendwann aufgefallen, es ist einfach extrem viel, 3 verschiedene Sachen zu trainieren für den Körper. Es ist einfach unglaublich viel. Und überhaupt sich diese Challenge gesetzt zu haben, ist irgendwie schon ein Riesen-Win. Ich werde weiterhin an den Sachen trainieren, mit verschiedenen Fokussen, je nach Disziplin. Und ich starte auch bald die Proben für dieses Engagement. Das ist nämlich, in diesem Engagement gibt es richtig lange Proben, wo auch nochmal sehr viel Zeit da ist, auch genau festzulegen, was dann jedes Mal in jeder Disziplin irgendwie gezeigt werden soll. Von dem her ist es eigentlich schon eine sehr erfolgreiche letzte Woche gewesen im Studio, vor allem, weil auch nochmal Carina zu Besuch gekommen ist. Meine Freundin Carina, die tritt ja im Rhönrad an bei Wettkämpfen, ist aber auch Artistin im Rhönrad und mit der habe ich mich zusammen für die Weltmeisterschaften im Seerad und Rhönrad vorbereitet und wir haben uns echt gut angefreundet und haben Lust weiterhin zusammen zu trainieren, weiterhin irgendwie Videos zu machen und Spaß zusammen zu haben und wir haben uns überlegt, wie cool das denn wäre, wenn wir zusammen eine Nummer kreieren. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein kleines Thema von dieser Folge. Wie startet man denn, wenn man eine eigene neue Zirkusdisziplin kreiert oder eine neue Nummer kreiert? Oder wie starte ich da? Und In diesem Fall ist es eigentlich so wie bei allen Nummern, die ich bisher hatte. Ich starte meistens immer bei der Technik. Das heißt, ich überlege mir, was ich denn an besonderen Moves irgendwie lernen möchte oder zeigen möchte, weil eine Zirkusnummer immer irgendwie Technik braucht. Das ist meine Einstellungssache. Da gibt es natürlich verschiedene Arten, wie man da rangeht. Aber bei mir ist im Prinzip dieses Gerüst, also wenn man so von ganz draußen drauf guckt und man möchte irgendwie ein Haus bauen, dann würde ich sagen, so das Fundament sind die Tricks. Und die muss man teilweise erfinden, die muss man auf jeden Fall lernen. Und da kann man natürlich ein bisschen so gucken, was es online gibt. Man kann auch mit Coaches arbeiten, die einem Sachen beibringen. Es gibt auch Tricks, die dauern einfach einige Jahre. Und man kann aber auch sehr viele Sachen irgendwie selber erfinden. Und je nachdem, was man sich für eine Disziplin aussucht, sind es halt Sachen, die dauern echt wirklich lange, lange Zeit. Und bei anderen Disziplinen dauert es gar nicht so lange, wenn man gerade gute Voraussetzungen hat. Und sehr oft in Duos zum Beispiel, wenn man in Duos zusammenarbeitet, hat man manchmal ein bisschen mehr Möglichkeiten, einfach coole Positionen oder coole Tricks zu lernen mit guten Voraussetzungen, ohne dass die jetzt so ewig lange dauern. Und wir haben uns halt ein bisschen überlegt, okay, was könnte eine Disziplin sein, auf die wir beide Lust haben, die wir uns vorstellen können, auch mal irgendwann zu präsentieren, die nicht zu schwer ist zu lernen. Und mit zu schwer meine ich, wenn wir jetzt zum Beispiel Hand-to-Hand lernen würden, also so Handstand-Akrobatik aufeinander, oder wenn wir Handstand oder Kontorsion oder Jonglage zum Beispiel lernen würden, sagen wir mal, wir würden Passing lernen, also dass beide jonglieren und wir uns gegenseitig Bälle zuwerfen. Das wäre ein Prozess, das würde irgendwie Jahre dauern und es wäre irgendwie für uns beide jetzt im Moment nicht sehr passend, weil wir ja beide schon performen und schon unsere Nummern haben, sie im Rhönrad, ich im Zierrad, und wir werden jetzt nicht nochmal 5 Jahre investieren in eine neue Nummer. Aber dass es einige Wochen bis Monate Zeit kosten wird, das ist uns bewusst. Aber in dem Rahmen soll es ungefähr bleiben. Deswegen haben wir überlegt, so ein bisschen mit Ausschlussverfahren, was könnten wir uns denn vorstellen? Wir haben recht schnell festgestellt, naja, es würde Sinn machen, irgendwas in der Luft zu machen, weil wir beide ja schon was am Boden machen, und wollten dann aber auch ein bisschen was anderes machen und sind dann schlussendlich auf die Idee gekommen, wieso nicht 2 Luftringe untereinander hängen, sodass es ein bisschen aussieht wie so ein Mobile, sodass wir die Möglichkeit haben, dass jede in einem von den beiden Luftringen sitzt oder performt und wir aber auch gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, an den Lufträngen irgendwie hoch und runter zu klettern, verschiedene Positionen einzunehmen. Und wir wollten erstmal überhaupt überlegen, ob das eine Möglichkeit ist. Eine andere Idee wäre gewesen, wenn man sagt, man erfindet ein ganz neues Gerät, also irgendwie ein ganz neues Gerät in der Luft, wie ein bisschen wie mein Kronleuchter. Mein Kronleuchter, als ich den damals erfunden habe, also sowas gab es schon, aber es gab einfach nicht sehr viele Kronleuchter. Und da war eigentlich die große Challenge, den zu designen und zu gucken, wie sieht es, wie könnte man gutes Zirkusgerät irgendwie bauen und designen. Aber wir haben uns überlegt, jetzt nochmal so was Großes, Neues, was auch so viel Platz einnimmt, fühlt es sich irgendwie nicht richtig an und nicht stimmig an. Wir wollten irgendwie was doch dichter ist an den traditionellen Zirkusdisziplinen, aber es einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt. Wir hatten auch überlegt, ob wir nicht Luftring-Duo machen, also einfach in einem Luftring zu zweit. Das ist uns aber sehr schnell aufgefallen, dass es einfach sehr wenig Platz ist in so einem Luftring und dass das doch um einiges komplizierter ist, weil wir einfach nicht so viele Sachen übertragen können, weil wir ja beide auch schon ein bisschen Erfahrung haben im Luftring. Das heißt, wenn wir so 2 Luftringe übereinander haben, kann jeder so ein bisschen die Sachen oder einige Tricks adaptieren, die wir schon alleine können, und dann kann man auch noch 2 Sachen oder nach Sachen zu zweit machen. Der erste Schritt in dem Prozess war sozusagen, wie könnte das Gerät aussehen? Wir haben dann die 2 Luftringe untereinander gehängt, erstmal mit so einem Swivel dazwischen, das heißt, dass sich beide unabhängig voneinander drehen können. Da ist uns aber aufgefallen, dass der untere sich sehr, sehr schnell dreht und der andere sich nicht so schnell dreht und dass durch dieses extreme Drehen man auch sehr unterschiedlich sich bewegt, dass alles sehr viel wackelt und es fühlte sich irgendwie nicht so stabil an. Was noch dazu kommt, wenn man von dem unteren Ring zu dem oberen Ring hochklettern möchte, dann muss man sich immer so ein bisschen in der Mitte festhalten und wenn dann da noch Karabiner und Swivel und so weiter hängen, dann ist es sehr unangenehm. Mir fällt gerade auf, dass ich gar nicht richtig erklärt habe, was ein Luftring ist und was ein Karabiner und was ein Swivel ist. Deswegen gebe ich euch mal kurze Definition. Also ein Luftring ist wirklich ein großer Metallring, der hat ungefähr so 1 Meter Durchmesser und den hängt man an einem Punkt auf und mit dem ist man in der Luft aufgehängt und kann da irgendwie akrobatische Sachen dran machen. Das ist eine Zirkusdisziplin, die nennt sich im Englischen Aerial Hoop und die deutsche Übersetzung ist Luftring. Ein Karabiner ist einfach nur ein Metallring mit so einer Klappe drin, mit der man irgendwas aufhängen kann, kennt man oft aus dem Klettern zum Beispiel. Und ein Luftring hängt halt immer irgendwie mit einem Seil an einem Karabiner und der Karabiner hängt dann meistens an einem Swivel. Der Swivel ist wie so eine, wie kann man das denn am besten erklären? Das ist ein kleines Metallding, das besteht aus 2 so kleinen Ringen, die dann verbunden sind durch einen Stab. Sehr, sehr klein das Ganze. Also es ist vielleicht so 20, nicht mal 10 Zentimeter lang, 5 Zentimeter breit. Und an diesem Teil kann man sich drehen, sodass man an einem Punkt dreht. Weil wenn man einfach nur seine Karabiner einhängt irgendwo und dann anfängt sich zu drehen, dann wird sich ja die ganze Schlaufe oder das ganze Seil, an dem man hängt, drehen. Aber wenn man einen Swivel hat dazwischen, dann dreht es sich nur in diesem Gewinde. Das ist im Prinzip eine Art Gewinde. Und wir haben dann im ersten Moment überlegt, okay, ob wir noch so ein Gewinde zwischen die Ringe reinbauen und haben gemerkt, wow, das dreht sich dann sehr schnell. Deswegen haben wir nach einigen Ausprobieren dann das rausgenommen und haben nur eine Schlaufe zwischen die beiden Luftringe gebaut. Das heißt, man hat wirklich einen Ring, eine Schlaufe, einen Ring und haben dann gemerkt, oh, das ist eigentlich schon sehr viel interessanter und haben dann angefangen zu recherchieren und haben auch gemerkt, dass es auch Positionen gibt, die wir einnehmen können zwischen den Ringen, also dass wir einfach jetzt so mehrere Möglichkeiten haben. Wir nennen das Ganze so mobile, aerial mobile, ist alles eine große Research-Phase, aber der erste Schritt für uns war wirklich erstmal zu gucken, was ist das Gerät, was ist die Zirkusdisziplin und die haben wir jetzt festgelegt. Wenn man seine Disziplin gefunden hat, dann ist der nächste Schritt, wie ich sagte, die Technik. Und da können wir natürlich viele Sachen transkribieren von Luftringen, die wir schon kennen. Wir haben auch einfach geguckt, was gibt es so Sachen online. Wir haben versucht, Positionen einzunehmen. Man kann sich dann ganz oft einfach inspirieren von irgendwie Bildern oder Videos und dann kann man aber dann weiterentwickeln, wie man Sachen noch verändern kann, wie die besser zu seinem eigenen Körper passen. Wir sind zum Beispiel beide sehr beweglich, können gute Spagate. Das heißt, wir haben versucht, Positionen einzunehmen, die wir beide können, parallel. Dann haben wir auch versucht, was ist, wenn ich einen Spagat mache und Carina sich an mir dranhängt. Also wir haben einfach wirklich überlegt, okay, was sind so Momente, wo das Publikum anfangen könnte zu klatschen. Dann hat man immer so, ja, ich würde sagen, so große Tricks, die auch irgendwie besonders sind und auch besonders schwer sind. Dann hat man irgendwie ein bisschen kleinere Tricks, die vielleicht nicht so schwer sind, aber die beim Publikum sehr gut ankommen. Und dann hat man Übergänge zwischen diesen Tricks. Und wie ich normalerweise das aufbaue, ist, dass ich erstmal anfange mit diesen großen Tricks, und da sind wir jetzt im Moment auch, und dass man dann anfängt, irgendwie kleine Tricks zu finden und die dann alle zu verbinden. Und was uns in diesem Fall bei diesem ersten Treffen auch wichtig war, war überhaupt zu gucken, wie wir zusammenarbeiten und wie es sich anfühlt, so neue Sachen irgendwie zusammen zu erfinden, in so einem Luftring zu sitzen und haben gemerkt, okay, das gefällt uns, wir finden es ästhetisch, wir finden unsere Körper passen gut zueinander, wir haben irgendwie ähnliche Linien und wir können gut zusammenarbeiten. Das heißt, der nächste Schritt wäre jetzt zu sagen, wir treffen uns noch einmal und fangen an, weiter an Technik zu arbeiten und dann jeweils bei einem Trick, wie man in den Trick rein oder rauskommt. Denn wir haben jetzt zum Beispiel einen Trick gelernt, den haben wir auch recht schnell gelernt. Den muss man sich auf Social Media angucken, weil sonst macht er keinen Sinn, wenn man sich den hier nur anhört. Aber ich versuche es mal zu beschreiben. Ich hänge im Luftring, ich hänge aber im Ring drin. Das heißt, wenn man im Ring drin sitzen würde, dann die Hände nach oben greift und dann an dem oberen Teil vom Ring hängt, dann ein Bein durch die Arme tut. Das heißt, man hat einen Fuß ganz vorne, einen Fuß ganz hinten und hängt im Prinzip im Spagat. Und Carina hängt sich an den vorderen Teil des Spagates an mein vorderes Bein, aber nicht mit ihren Armen, sondern mit ihren Füßen falsch rum, wie so eine Fledermaus, hängt sie an meinem Bein, welches in einem Spagat ist, und ich halte das Gewicht von uns beiden nur an meinen Händen. Wie gesagt, man muss sich das, glaube ich, doch nochmal visuell angucken, sonst macht das nicht so viel Sinn. Das ist sehr schwer, weil erstens muss ich einen Spagat können, an dem man an meinem vorderen Bein jemanden dranhängt. Das belastet das Knie ziemlich und man braucht echt ziemlich, ja, einen starken Spagat, damit man sich da nichts reißt. Dann brauche ich auch sehr, sehr, sehr gute Griffkraft, denn wir hängen im Moment mit dem Gewicht von beiden Menschen an meinen Händen, die uns halten. Es gibt viele Leute, die sich schon nicht alleine irgendwie an eine Stange halten können, sehr lange. Im Moment halte ich an der Stange das Gewicht von mir und noch einer zweiten Person, die an meinem Bein im Spagat hängt. Also so kann man sich ein bisschen vorstellen, wie schwer das ist. Und zusätzlich dazu, Carina muss an den Fersen hängen. Also die hängt nur mit ihren Fersen an meinem Bein falsch herum und in so einer wackeligen Situation. Und den Trick haben wir so ein paar Mal geübt und haben gemerkt, okay, Carina liegt der Fersenhang sehr gut, mir liegt dieser Spagat sehr gut. Das heißt, wir hatten auch vom Gefühl her, dass wir es recht schnell schaffen könnten. Aber die große Schwierigkeit: wie kommen wir denn da rein und wie kommen wir denn da raus? Weil man kann natürlich für Social Media irgendwie einen Trick lernen und dann kann man den Trick und kann den posten, aber das heißt dann ja nicht, dass man den Trick dann auch performen kann, denn dann braucht man irgendwie noch einen Übergang. Und das ist dann sozusagen der nächste Schritt, dass man zu allen Tricks und irgendwie großen und kleinen Tricks, die man gefunden hat, passende Übergänge findet, wie man in den Trick rein und rauskommt. Und dann der nächste Trick wäre zu gucken, wie man die in die richtige Reihenfolge setzt. Denn es macht zum Beispiel Sinn, am Ende von der Nummer nochmal ein paar Highlights zu haben, dass man einfach am Ende so ein Gefühl hat von so wow. Es macht aber auch Sinn, recht früh auch schon einen recht schwierigen Trick zu machen, damit man auch so ein bisschen so die Messlatte von vornherein recht hoch hebt und dass die Leute auch schon erwarten, okay, krass, das ist eine gute Nummer. Und unser Ziel ist es wirklich, was zu machen, was man performen könnte, hauptsächlich für Events. Also ich glaube gar nicht so sehr, dass wir damit jetzt eine riesige Zirkustour machen würden oder so. Aber Events, dafür würde super passen. Und dass man die Nummer vielleicht noch zusätzlich dazu bucht, wenn eine von uns beiden ein Event hat oder wenn wir beide ein Event haben. Dann könnte Carina Rönrath machen, ich Sia, und wir könnten dann noch unsere Duo Luftring mobile Nummer gleichzeitig präsentieren. Das ist so ein bisschen die Idee. Und dann in der Reihenfolge, wie man so eine Nummer baut, wäre dann der nächste Schritt, wenn wir das sozusagen haben, dann könnte man parallel dazu auch schon anfangen, Musik zu finden. Und dazu hat mir die liebe Ellen auch eine Frage eingeschickt.
Hallo Lea, ich bin die Ellen und erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns seit über einem Jahr jede Woche von irgendwo aus der Welt aus anrufst. Seitdem fängt meine Woche nicht mehr montags, sondern schon sonntags an, damit sie auf jeden Fall mit guter Laune beginnt. Meine Fragen beziehen sich auf das Thema Musik. Es gibt ja so Situationen, wo die Musik dir vorgegeben ist, also zum Beispiel bei der Operette oder in Wien oder in Indien. Aber du nutzt ja auch manchmal Songs, die es schon gibt, wie zum Beispiel bei der WM. Wie findest du die? Hörst du da so lange Radio, bis du weißt, ja, das genau wird die Musik sein? Und dann gibt es ja noch deine ganz eigene Musik, die nur für dich geschrieben wurde. Wie funktioniert das da? Schickst du da deine drei Lieblingssongs hin und sagst, bitte so ähnlich für mich, einen ganz eigenen Song? Oder sagst du, ich brauche was 8 Minuten lang ist, aber nach 3 Minuten und 57 Sekunden muss es besonders dramatisch klingen. Danke für deine Antwort.
Ja, das war doch mal eine sehr passende Frage zu dem Thema der aktuellen Folge. Also, wie ich normalerweise mit Musik arbeite, ist, dass ich jedes Mal, wenn ich irgendwie was höre, wo ich denke, oh, das könnte ein interessanter Song sein für irgendein Projekt, für das oder dieses, teilweise für eine Nummer in der Luft oder am Boden oder für jemand anderen, dann werde ich die Musik irgendwo abspeichern. Ich habe dann verschiedene Playlists auf Spotify im Moment. Aber man könnte das auch mit YouTube-Links machen oder man kann sich auch einfach den Namen aufschreiben. Aber das mache ich hin und wieder mal, wenn ich einfach was höre, wo ich sage, oh, das ist ein cooler Song, der passt sehr gut. Und wenn ich dann irgendwie Nummern baue oder Nummern bastel, dann gucke ich mir immer wieder an, was ich da mir gemerkt hatte oder aufgeschrieben hatte. Das ist so der erste Schritt. Dann der nächste Schritt ist auch so, wie du sagtest, wenn ich irgendwie eine Musik suche für irgendeine neue Nummer oder für ein Event, dann passiert es schon auch echt oft, dass ich einfach, ja, einfach durch Listen durchhöre. Manchmal habe ich Spotify, habe ich einen Song, den ich mag, und dann klicke ich auf Spotify Radio und dann kommen Songs, die so ähnlich sind. Genauso wie bei YouTube, wenn man bei YouTube einen Song hört, dann manchmal kommt da eine Playlist und dann kommen da noch andere Songs, die ähnlich sind dahinter. Also das sind Sachen, die ich irgendwie so regelmäßig mache. Aber es ist auch bei Songs manchmal so, der richtige Song, der findet einen dann. Also jetzt bei der WM-Kür zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie ich den gefunden habe. Ich weiß noch, dass ich den ersten Wettkampf des Jahres gemacht hatte. Das war die German Open irgendwie Ende Februar oder Ende Januar sogar. Ende Februar. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist nicht der richtige Song für einen Wettkampf. Und auf dem Rückweg von dem Wettkampf, also diese ganze Zugreise, die ich hatte, zurück nach Paris, habe ich einfach nonstop Musik gehört, alle möglichen Sachen gehört und habe dann den Song gefunden, den ich benutzt habe. Manchmal ist es einfach so ein, ja, so extremes, wenn man damit Zeit verbringt, dann findet man den und manchmal findet einen der Songs. Aber so wie bei allem, also auch bei kreativer Arbeit, ist es immer so, dass es einfach umso mehr Zeit man reinsteckt, umso eher findet man einfach das, was man möchte oder sucht. Wenn man nur darauf wartet, dass der Song einen findet, dann findet er einen manchmal nicht. Also man muss von beiden Seiten her suchen. Aber das ist ein Weg. Und wie ich arbeite mit Musiken, die mir gemacht worden sind oder komponiert worden sind, ist es eigentlich bisher immer so gewesen, dass ich erstmal die Nummer komplett fertig habe auf einen anderen Song, auf einen Song, der ähnlich ist, wie das ich mir vorstelle. Es kann auch so ein schlecht geschnittener Song sein, wo ich sage, ah, der Teil von diesem, der Teil von jenem, ich schneide das irgendwie schlecht zusammen, kreiere auf diese schlecht geschnittene Musik eine Nummer, die so aussieht, wie ich sie mir vorstelle, und dann gebe ich das Video der Nummer einem Komponisten oder einer Komponistin ohne dieser Musik und die komponiert dann was auf die Bewegung von der Nummer. Und je nachdem, was ich mir vorgestellt habe, kann ich dann vielleicht noch dazu sagen, ich möchte irgendwie viel Piano haben oder ich möchte Gitarre oder ich möchte ein paar Instrumente oder ich möchte Gesang. Und dann ist es meistens so ein Back and Forth, dass sie einem eine erste Version machen und sagen, okay, das mag ich, das mag ich, das mag ich, das mag ich nicht so. Und je nachdem, wie viel Budget man hat, kann man dann halt in sehr viele Runden reingehen und dann können die auch noch Artisten haben, aber nee, nicht Artisten, sondern dann können sie auch noch Musiker haben, die einem die Instrumente einspielen, also dass dann auch noch echte Instrumente sind, die auf dem Track sind, aber das ist meistens sehr teuer, das heißt, oft werden dann so Fake-Instrumente benutzt. Und das habe ich jetzt schon zweimal gemacht mit unseren Duo-Musiken und auch einmal mit meiner letzten Solo-Musik, also das ist eine Art und Weise, die sehr gut funktioniert. Und die letzte Methode, die du genannt hast, dass ich sage, ich brauche ein Stück, was so und so lang ist, mit so und so vielen Höhepunkten, das könnte ich mir auch vorstellen. Dann würde man eher andersrum anfangen. Also dann würde man eher sagen, okay, ich möchte eine Nummer, die ist so und so lang, ich möchte 5 Minuten, ich möchte 3 Sequences, ich möchte 3 Highlights in diese Richtung und mach mir mal was und dann komponiere ich was drauf. Ich glaube, das würde ich eher so machen, wenn ich irgendwie Filmmusik suche oder wenn ich irgendwas brauche für einen Trailer oder so. Aber das wäre natürlich auch möglich. Ich finde es nur meistens einfach leichter, erstmal die Bewegungen irgendwie abzuklären, weil man, wie ich vorher schon sagte, manchmal von einem Trick einfach nicht so gut rauskommt oder nicht so gut reinkommt. Und wenn dann die Übergänge in der Musik irgendwie zu schnell oder zu langsam sind, dann ist manchmal gar nicht so einfach, darauf was zu machen. Also es hilft, glaube ich, erst die Nummer zu bauen und dann die Musik, aber es ist gleichzeitig auch so parallel. Ich muss zugeben, Musik zu finden für die Nummer ist echt nicht leicht. Es ist echt viel Arbeit und eine gute Nummer steht und fällt auch irgendwie an der Musik. Also die Musik ist wirklich wichtig und deswegen finde ich es manchmal auch toll, wenn mir Musik einfach gegeben wird, weil dann habe ich einen Stress weniger. Also jetzt gerade, als ich in Ghana war zum Beispiel, beim Kronleuchter haben sie mir die Musik gegeben. Es war recht cheesy und es war irgendwie sehr commercial und sehr so großes Publikum, aber ich fand es irgendwie sehr nett. Und das war irgendwie weniger stressig, als wenn man selber irgendwie was finden muss. Jetzt zum Beispiel habe ich für ein Projekt, muss ich eine neue Nummer kreieren und auch Musik finden dafür. Und das finde ich zum Beispiel gar nicht so einfach. Da habe ich jetzt, glaube ich, was gefunden und dann bin ich genau an diesem Schritt, wo ich sage, ich kreiere was auf diese Musik. Und wenn ich das dann irgendwie fertig habe und damit glücklich bin, dann würde ich es wahrscheinlich einem Komponisten noch geben. Aber jetzt in dem Fall von der Nummer, die ich mit Carina zusammenbaue, haben wir noch gar nicht richtig drüber geredet, aber ich glaube, wir werden erstmal nochmal weiter an den Tricks und an den Übergängen arbeiten, aber wahrscheinlich vor allem an den großen Tricks, die wir einbauen wollen, dann die Übergänge, dann kommt die Musik und dann kommt erst das Kostüm und dann, wenn das alles steht, würde als nächstes kommen ein Videodreh. Videodrehs sind super wichtig, denn man kann Nummern eigentlich nur verkaufen, wenn man ein Video von der Nummer hat. Videos und Fotos, beides ist sehr wichtig. Und das Gute bei dem Videodreh ist, man kann den Videodreh auch schon machen, bevor die Nummer komplett perfekt eingespielt ist, weil man den ja cutten kann. Also man kann ja schneiden und man kann so irgendwie dann die besten Versionen und die besten Tricks in Highlights auch noch zeigen und man kann dann die Nummer so verkaufen und wenn sie dann verkauft ist, die Zeit nutzen, die man noch hat bis zu der Show, um die Nummer noch zu verbessern. Wenn man vorhat, mit der Nummer aber ein Festival zu spielen, ein Zirkusfestival, das ist sehr, sehr gut für Visibilität, das ist so ein bisschen wie so eine Art Wettkampf in der Zirkusszene, dann braucht man aber eine ganze Nummer ungeschnitten, weil sie da ungeschnittene Version der Nummer sehen wollen, um zu sehen, ob du es auch wirklich schon kannst und nicht irgendwie was der so halb erfunden ist. Von dem her ist es, glaube ich, auch ganz wichtig oder auch ganz gut, wenn man dann nochmal einen zweiten Videodreh hat. Das kann man aber auch während der Show machen, wo man dann nochmal die Nummer komplett filmt, wenn man sie schon regelmäßig gespielt hat. Den Prozess von unserer neuen mobile Aerial Hoop Nummer werden Carina und ich euch auf jeden Fall weiterhin auf Social Media zeigen. Wir sehen uns jetzt noch so ein paar Mal und werden daran arbeiten und werden mal gucken, wie sich das entwickelt und wo wir das zum ersten Mal spielen können. Aber ich glaube, es wäre eine ziemlich tolle Sache und auch eine ziemlich aufregende Challenge für uns, uns das auszuprobieren. Was gleichzeitig passiert ist in diesem Zuge von dieser Nummer, ist, dass uns viele Leute geschrieben haben, dass es Luftring und Aerial Hoop, also das ist das Gleiche, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch, dass es das auch in Wettkampfform gibt. Und weil Carina und ich ja beide aus dem Wettkampf kommen, hat es uns natürlich so ein bisschen interessiert zu sehen, okay, was müsste man denn für einen Wettkampf machen? Wir haben uns so ein bisschen eingelesen, sind noch nicht super weit gekommen, aber haben gesehen, es gibt auf jeden Fall Disziplinen im Luftring als Duo. Also wir könnten auch im Duo antreten, was ich auch wirklich cool finden würde. Und sonst gibt es es auch als Solo, ist aber mit einem Ring, der auf zwei Punkten aufgehängt ist. Also nicht nur an eine Schlaufe, die dann hängt, sondern zwei Schlaufen. Und mir hat auch jemand gesagt, der Ring wäre dann nicht getaped, sondern der wäre dann nackig. Das heißt im Prinzip auf dem Metall. Das ist jetzt kein großes Problem, dann hat man einfach nur andere Kleidung an, meistens ein bisschen weniger. Aber es sind noch so ein paar Schritte, die man da überlegen muss, ob das wirklich was für uns ist. Aber weil wir halt aus dem Wettkampf kommen, könnte ich es mir schon vorstellen und ich könnte es mir irgendwie auch als lustige und nette Challenge vorstellen, zu sagen, hey, wir üben uns oder wir lernen uns nochmal einen ganz anderen Sport ein. Wenn wir jetzt gerade eh die nächste Weltmeisterschaft von Sion Rühnrad erst in 2 Jahren haben, wäre vielleicht in einem Jahr die Wettkampfsaison für Aerial Hoop irgendwie auch eine lustige Sache. Es ist auf jeden Fall ein sehr großer Sport, der sehr eng zusammen ist mit Pole Dance. Und ich mache ja auch Pole Dance so ein bisschen. Da glaube ich, bin ich aber nicht gut genug für Wettkämpfe, also kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber wer weiß, ich meine, eine gute Challenge ist irgendwas immer spannend. Und ich muss sagen, durch die Sierrad-Wettkämpfe habe ich so viel gelernt an neuer Technik, dass ich mir halt auch vorstellen kann, dass dieser Ansatz zu sagen, hey, ich mache Luftring-Wettkämpfe oder Pole-Dance-Wettkämpfe, halt auch dazu führen könnte, dass ich halt noch extrem viel dazulernen werde. Was ich diese Woche auch noch hatte im Studio, habe ich auch noch 2 Fotografen eingeladen. Einmal Yves, einmal Liz. Ich habe mit beiden schon regelmäßig geshootet und es war total cool, weil mit Liz haben wir zum Beispiel Fotos geshootet zu Zirkus Hotline. Also zu diesem Podcast hier, der ist nämlich jetzt 1 Jahr alt geworden. Letzte Folge war die Folge von vor 1 Jahr. Und dann haben wir so ein paar Celebration-Shoots gemacht und neue Bilder geshootet, weil wir den Podcast jetzt auch ein bisschen mehr featuren wollen auf meinem Instagram-Kanal. Werdet ihr jetzt bald sehen, da wird es jetzt so kleine Fotos geben und kleine, wie heißen denn die, so Karussell-Posts, die einfach immer ein bisschen zeigen, um was es in der Folge geht. Und dafür haben wir viel geshootet. Wir haben gleichzeitig auch neue Bilder am Luftring und am Pole geshootet, weil ich die beiden Nummern jetzt bald in einem Engagement spielen werde. Es ist natürlich immer gut, auch Fotos zu haben davon. Das war wirklich sehr cool und hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann war Yves da, ein Fotograf, mit dem habe ich hier auch schon sehr oft zusammengearbeitet. Der ist wirklich so Studiofotograf, also er macht alle Arten von Fotografie, aber er macht auch Fotografie wirklich im Studio und er hat richtig viel Licht mitgebracht und Kameras mitgebracht. Dann haben wir ganz verschiedene Sachen geshootet. Ich glaube, es sind 2 unterschiedliche Stile. Mir macht es total viel Spaß und mir ist aufgefallen, dass ich jetzt auch schon seit über 10 Jahren, wenn nicht seit über 15 Jahre, Fotoshoots mache mit verschiedenen Fotografen. Und wie ich die Fotografen kennengelernt habe, und das interessiert jetzt vielleicht einige von euch, die auch irgendwie Zirkus machen oder auch Fotografen kennenlernen möchten. Es gibt viele Fotografen, gerade wenn sie noch am Anfang ihrer Karriere sind, die auf TFP-Basis fotografieren. Das TFP steht für Time for Pictures. Das heißt, beide Personen, es fließt kein Geld, also man wird nicht bezahlt als Model und das Model zahlt auch nicht den Fotografen, sondern beide investieren ihre Zeit und beide können dann die Fotos nutzen, so wie sie sie nutzen wollen. Und manchmal unterschreibt man noch einen kleinen Vertrag, ich habe aber ganz oft auch keinen Vertrag. Und im Prinzip beide ist es so ziemlich klar, beide dürfen die Fotos nicht werblich nutzen. Also nicht, dass ich dann mit den Fotos irgendwie dann irgendeine Marke bewerbe oder so, sondern dass man die benutzt für seine eigene Promotion, dass man die nutzt für Pressearbeit, dass man die nutzt auf Social Media und diese ganzen Sachen. Und das Tolle für die Fotografen ist meistens, dass sie halt die Chance haben, mit einer Artistin zusammenzuarbeiten, die halt irgendwelche coolen Sachen kann, die normale Models nicht können. Und das finden viele Fotografen spannend. Und natürlich finden Fotografen auch spannend, Fotos zu haben von mir, weil ich halt eine öffentliche Person bin und halt sehr viel mehr Reichweite habe als vielleicht andere Leute. Das heißt, wenn ich ein Foto poste und sie verlinke, dann haben auch ihre Fotos einfach eine weitere Reichweite. Und Was ich natürlich davon habe, ist, dass ich tolle Fotos habe. Und aber was im Endeffekt eigentlich das Allercoolste ist, ist dieser kreative Prozess zusammen. Und in diesem, wie ich diese Fotografen kennengelernt habe über die Jahre hinweg, ursprünglich war das mal über so eine Model-Seite, wo man so sich so als Amateurmodel bewerben konnte. Und dann gab es so Amateurfotografen, also da habe ich Leute kennengelernt drüber. Sonst aber auch teilweise über Instagram, dass ich einfach irgendwie TFP und dann die Stadt Model gesucht habe, in Hashtags zum Beispiel, und dass man dann Fotografen findet. Man sieht dann ja auf den Profilen, was die einigermaßen für Fotos machen. Und ich hatte natürlich auch schon Erfahrungen mit Fotografen, die waren jetzt nicht so gut, und ich hatte Erfahrungen mit Fotografen, die waren richtig gut. Und mit den Fotografen, wo es halt richtig gut war, habe ich dann über Jahre hinweg regelmäßig weiterhin gearbeitet. Und mit Fotografen, wo das jetzt nicht so dolle war, dann macht man halt mal einen Shoot, merkst du, die Fotos sind jetzt nicht so dolle und macht es dann halt nicht wieder. Und ich muss sagen, es waren immer sehr, sehr coole Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich habe auch sehr viel gelernt vom Shooten. Das erste Mal, wo ich einen Fotoshoot hatte, war in Kanada, als ich noch auf der Zirkusschule war. Da hatte ich noch so gar keine Erfahrung. Und das war ein Fotograf, mit dem habe ich auch regelmäßig zusammengearbeitet. Und da habe ich echt auch ganz viel gelernt, auch so zum Thema Präsenz und vor der Kamera zu stehen, weil es natürlich auch immer sehr interessant ist. Es gibt Fotografen, die geben einem ganz viel vor. Die sagen, guck ein bisschen mehr nach oben, guck ein bisschen mehr nach links, beweg dich noch so, mach mal diese Pose. Aber es gibt auch viele Fotografen, die wissen gar nicht so richtig, wie man ein Model anleitet oder wie man ihr irgendwie Anweisungen gibt. Das ist natürlich gut, wenn man als Model auch viele Sachen irgendwie zeigt oder vorbereitet oder vorschlägt. Und die können dann immer noch korrigieren. Und bei diesem Fotografen in Kanada habe ich gelernt, einfach Dinge auszuprobieren. Wir haben meistens einfach nur Musik angehabt und ich habe sehr viel am Anfang in Bewegung geshootet und im Zirkusbereich, also mit Zirkusdisziplin, und er hat einfach nur geklickt und wir hatten wie so ein unausgesprochenes Ding von, solange die Kamera klickt, ist alles gut. Also klick, klick, klick heißt gute Pose, ein weiter Pose, bewegen, klick, klick. Wenn er aufhört zu klicken, dann waren die Posen nicht so interessant. Das heißt, ich habe andere Sachen versucht und dann hat er wieder angefangen zu klicken und dann war es wieder interessant. Und manchmal hat er mich irgendwie ein bisschen angeleitet, aber ich habe recht schnell einfach gelernt, durch dieses Gehören von dem Geräusch, von dem Klicken und von meinen Bewegungen, was gut ist und was nicht gut ist. Manchmal habe ich auch vorm Spiegel ein paar Posen geübt, aber das meiste kam eigentlich wirklich vor der Kamera ganz automatisch. Und ich habe dann auch gemerkt, es ist auch eine Art von Performance, die doch ein bisschen anders ist als die Zirkusartisten-Performance. Aber es ist echt eine Art von Performance, die ich auch sehr, sehr cool finde. Und durch die Ergebnisse, also wenn man dann die Fotos sieht und dann auch seinen Körper sieht in einem sehr schön belichteten Raum, dann sieht man einfach auch nochmal viel schöner aus. Also wenn das richtige Licht da ist, dann sehen einfach alle Muskeln definierter aus, die Haut ein bisschen glatter aus und ein guter Fotograf lässt dann einfach immer toll aussehen, egal in welcher Position man gerade sich befindet. Und das gibt einem natürlich auch immer sehr viel Sicherheit und sehr viel Selbstwertgefühl. Und ich würde sagen, ich bin echt sehr viel selbstbewusster geworden, einfach durch die ganzen Fotoshoots, die ich gemacht habe. Und jetzt hatte ich schon seit echt einiger Zeit gar keine Shoots mehr gemacht. Und als ich dann vor der Kamera stand bei beiden Models, bei beiden Fotografen als Model, fühlte ich mich irgendwie super sicher und super gut. Und dann dachte ich auch so für einen kurzen Moment, woher kann ich das eigentlich? Wie weiß ich eigentlich, wie ich mich bewegen soll? Und es ist mir aufgefallen, als Model habe ich über die letzten Jahre echt viel Erfahrung gesammelt. Und mir macht es auch richtig viel Spaß. Und ich hatte noch nie einen werblichen Werbe-Fotoshoot-Dreh. Also ich habe noch nie irgendwie Werbung gemacht für irgendjemanden und habe dafür einen Fotoshoot gehabt, irgendwie für so ein Magazin-Cover oder für, ja, wie man es so kennt von klassischen Models. Aber jetzt in dem Zuge dachte ich mir, oh, das wäre aber irgendwie auch spannend. Also würde ich, glaube ich, mir richtig cool vorstellen, würde ich super gerne machen. Also wenn da draußen jemand ein Model sucht, ihr könnt mich buchen, auch als Model. Mir macht das großen Spaß und ich glaube, ich kann das auch ganz gut. Und für alle Leute, die noch nie gemodelt haben oder noch nie ein Fotoshoot gemacht haben und ihr die Chance habt, das zu machen, würde ich euch immer raten, das mal zu machen. Auch wenn ihr die Chance nicht habt, könnt ihr auf jeden Fall immer Fotografen anschreiben auf TFP-Basis, weil die meisten Fotografen brauchen einfach regelmäßig Models. Und man lernt so viel über sich, man fühlt sich so viel besser in seinem Körper, immer, also auch wenn man eigentlich sich gut fühlt und wohl fühlt in seinem Körper, ist es einfach nochmal was ganz anderes, wenn man den dann schön ausgeleuchtet präsentiert sieht auf Fotos. Kann auch andersrum sein, wenn man irgendwo sich ganz toll fühlt und man fragt jemanden, hey, kannst du für mich ein Foto machen? Man liegt am Strand und der Winkel und das Licht und das alles passt nicht, dann kann natürlich das auch andersrum von hinten losgehen und man denkt sich so, oh, sehe ich wirklich so aus? Aber wenn man das von jemandem macht, der das professionell macht, dann ist es meistens der Fall, dass man sich eigentlich noch viel schöner findet, als man eigentlich ist, beziehungsweise als man sich vielleicht sonst so wahrnimmt. Und man nimmt sich eher, man sieht sich dann eher so, wie andere Leute einen sehen. Weil ja auch, wenn man sich im Spiegel anguckt, sieht man sich ja spiegelverkehrt. Wenn man sich auf einem Foto anguckt, sieht man sich so, wie man sich wirklich, wie man wirklich aussieht. Und das kann wirklich eine richtig schöne therapeutische Erfahrung sein. Und gerade an dem Tag, wo man sich vielleicht nicht so wohl fühlt, nicht so gut fühlt, würde ich das jedem empfehlen, das mal zu probieren. Diese Woche habe ich auch zwei richtig coole Anfragen gekriegt. Normalerweise, wenn ich angefragt werde für Projekte, meistens per E-Mail angefragt, manchmal auch per DM auf Insta, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Und ich kriege ja alle möglichen Arten von E-Mails. Es können wirklich so Werbekooperationen sein für Social Media, teilweise sind es so AI-Bots, wo man schon merkt, okay, die gleiche Nachricht haben 100.000 andere Leute gekriegt. Manchmal ist es eine Anfrage auf Deutsch, manchmal auf Englisch, manchmal sind es Leute, die sind sehr gut informiert über das, was ich mache. Manchmal sind es Leute, die gar nicht informiert sind, die sagen einfach nur, hallo Lea, wir würden dich gerne buchen. Und dann muss man erstmal irgendwie dreimal hinterher fragen, was sie genau wollen, was sie genau buchen wollen, weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, dass ich verschiedene Sachen mache. Teilweise gehen auch so die Erwartungen, was von mir erwartet wird, was sie sich wünschen und die Realität irgendwie komplett auseinander. Und manchmal gibt es auch Anfragen, die sind einfach total toll und total perfekt. Und heute hat mich eine Anfrage erreicht, da fiel ich echt vom Stuhl, wie toll die geschrieben war und wie toll die formuliert war. Es war jemand, die sich sehr gut mit mir auseinandergesetzt hat, die ganz genau wusste, was ich mache, ganz genau wusste, wer ich bin, die auch den Podcast hört. Und die E-Mail war einfach so, es war einfach so eine perfekte Anfrage. Und ich war total stolz und habe mich total gefreut. Also wenn du diese Nachricht gerade, wenn du jetzt gerade den Podcast hörst und du diese Nachricht verfasst hast, könnte natürlich sein, dass du es gerade so hörst. Danke für so eine coole, tolle E-Mail. Das zeigt mir manchmal wieder irgendwie so dieses Ding, weil man weiß halt nie, wer einem hier gerade zuhört. Also ich sitze hier gerade in diesem kleinen Gästehauszimmer, es ist schon spät in der Nacht, ich rede nicht so laut, weil ich nicht möchte, dass ich andere Leute irgendwie aufwecke. Ich erzähle von meiner Geschichte und meiner Woche und was ich gerade so vorhabe und man weiß halt nicht, wer gerade zuhört und wer einen buchen könnte für welches Projekt. Und das ist nochmal so eine kleine Nebensache, die ich euch sagen wollte, um euch irgendwie zu ermutigen, in die Sichtbarkeit zu gehen, sich öffentlich zu zeigen und sagen, hallo, hier bin ich, ich kann das, ich bin gut, ich möchte das. Das lohnt sich immer. Man weiß nie, wen man trifft. Und ich hatte auch diese Woche eine richtig coole Networking-Situation. Ich arbeite ja regelmäßig für Cirque du Soleil Alizé, um für die Videos zu machen, für Social Media. Es gibt nicht so viele Leute, die Deutsch können beim Cirque du Soleil und ich habe vor Jahren, bin ich mal gefragt worden, ob ich dann so als Freelancer hin und wieder mal einsteigen möchte, wo ich im Prinzip Videos mache auf Deutsch, teilweise auch mit meinem Gesicht, teilweise ohne meinem Gesicht. Und ich bin sozusagen diese Verbindung von, ich bin Artistin, ich kenne mich aus in der Artistenwelt, ich bin Deutsche, ich kenne mich aus in der deutschen Welt, also ich kann Content auf Deutsch machen. Ich bin auch Social Media Person, ich kann auch Content machen und ich kenne den Cirque du Soleil. Es passt einfach, es ist einfach so ein No-Brainer. Und in dem Zuge bin ich öfter bei Alizé, bei der neuen Cirque du Soleil Show, die in Berlin ist. Das ist eine feste Show, die ist auch resident, also die bewegt sich nicht. Und regelmäßig verändert sich die Show, entwickelt sich die Show weiter, werden Kleinigkeiten verändert und man braucht auch, die Artisten könnten zum Beispiel ausgetauscht werden und man braucht regelmäßig neuen Content. Die Show muss gefilmt werden, solche Sachen. Und in dem Zuge war ich jetzt vorgestern und habe mir die Show angeguckt. Und ich guckte mir die Show an, ich hatte auch einen Gast mitgebracht. Es war irgendwie cool, die Show zu sehen, weil sie sich ein bisschen verändert hatte, weil sich Sachen verbessert hatten. Wir waren irgendwie in Austausch und saßen dann noch in dem Raum, als dann im Prinzip die Show vorbei war. Und dann kam von hinten jemand runter und sagte so, hey Lea, wie cool dich zu sehen. Und ja, ich habe an dem Abend auch jemanden von euch getroffen und das ist immer total toll. Aber in diesem Fall war es der Creative Director, der mich gebucht hatte für die Hochzeit mit dem Cirque du Soleil in Indien. Wisst ihr noch, letzten November war ich in Indien für eine riesige private Hochzeit zusammen mit dem Cirque du Soleil. Da war ich als Artistin gebucht. Und in diesem Projekt waren wir irgendwie 45 Artisten. aber natürlich auch viele Techniker und auch ein großes kreatives Team. Und ganz oben gibt es den Creative Director, der zuständig ist für dieses Projekt, der mit auch zuständig ist für die Artisten, die mitmachen, der sozusagen der Link ist zwischen dem Kunde ganz am Ende und dem Cirque du Soleil und der diese Show im Prinzip erfunden hat. Und unter ihm hat er dann Show Director und Artistic Director. Da gibt es einfach noch andere Positionen, die dann mehr Hands on die Show bauen und kreieren und die ganze Show machen. Aber ganz oben ist er. Und er hat sich die Show angeguckt, die ich mir auch angeguckt habe, sagte, hey Lea, wie geht's? Er kam aus Montreal mit seiner Familie und die haben gerade Urlaub gemacht in Europa und haben sich in dem Zuge natürlich auch die Show angeguckt. Die haben dann auch noch eine Backstage-Führung gekriegt und wir hatten auch in Indien gut connected. Wir hatten auch uns in Montreal auch schon gesehen, weil wir ja die Proben für dieses Projekt auch in Montreal hatten und wir hatten regelmäßig geredet bei diesen Events, aber wie viel redet man dann schon? Also man redet halt vielleicht mal einmal beim Mittagessen und dann noch ein anderes Mal beim Mittagessen in Indien. Ich habe mit ihm vielleicht irgendwie 3 längere Gespräche geführt. Und ihn aber jetzt nochmal zu sehen, da war ich so, was, wie crazy, was ist das für ein crazy Zufall? Weil er mir dann auch sagte, er arbeitet gerade an einem großen neuen Projekt, auch mit dem Cirque du Soleil und da passieren auch viele Dinge. Und es ist in jeder Branche genau das Gleiche. Es ist dieses aus den Augen, aus dem Sinn, aber gleichzeitig auch die Leute, die man gerade noch getroffen hat, die sind halt in einem Sinn, die sind halt an einem dran. Und jetzt ihn nochmal gesehen zu haben in diesem Setting, wo wir beide so waren, so, hä, du hier, wie crazy, was für ein krasser Zufall. Dann schreibt man sich danach eine kleine Nachricht, hey, wie schön war es, dass wir uns nochmal gesehen haben. Und dann bleibt man in Kontakt. Und diese ganzen Networking-Sachen sind Dinge, die man echt nicht unterschätzen darf, weil mich viele Leute auch regelmäßig fragen, so, hey, wie kommt man an diese Jobs, wie kommt man an jenes Projekt, wie schaffst du das irgendwie, da und da reingekommen zu sein? Und oft ist es einfach dieses, man trifft dann die richtige Person im richtigen Moment. Man ist natürlich dann auch, man connectet auch und versteht sich auch gut und es muss dann auch ein Match sein und man muss dann ja auch die passende Person sein. Also nur weil wir uns jetzt kennen oder wir uns jetzt gerade wieder gesehen haben, heißt es natürlich nicht, dass er mich für sein nächstes Projekt bucht. Es würde aber heißen, wenn er für sein nächstes Projekt eine Zierat-Artistin sucht, dass er dann denkt, ah ja, stimmt, ich habe ja gerade Lea wieder getroffen, sie wäre vielleicht passend dafür. Also es ist mehr so dieses, es müssen verschiedene Sachen stimmen, die dann zusammenpassen. Aber es ist auf jeden Fall eine große Komponente, die man nicht unterschätzen darf. Und wenn man viel unterwegs ist, wenn man viel rausgeht, wenn man viel zu Shows geht, wenn man vieles auch versucht, dass das passiert, dann passiert es auch mehr. Und dann gibt es natürlich die Aufgabe, dass man dann im Nachhinein das auch dann follow-upen muss. Also man muss dann im Nachhinein da nochmal eine Nachricht schreiben und ihn in Kontakt bringen, vielleicht mit jemand anderem. Man muss das auch weiterführen. Also es ist nicht einfach nur passiv. Das ist aktiv, das ist eine Sache, an der kann man auch arbeiten, aber es ist auf jeden Fall, und umso älter ich werde, umso mehr glaube ich daran, auch eine wichtige Komponente für Erfolg, dass man einfach mit den Leuten in Kontakt bleibt und dass man solche Gegebenheiten, die dann irgendwie passieren, dann auch ja wertschätzt und auch so wahrnimmt, wie halt auch eine besondere Chance. Und natürlich ist es immer total cool, wenn man denkt so, hä, was sind die Wahrscheinlichkeiten, dass er sich eine Show anguckt von Alizé in Berlin im Jahr, er wohnt eigentlich in Montreal, dass er gerade da ist und dass die eine Show, die ich mir auch angucke, dass er in der Show auch ist und dass er mich dann auch noch gesehen hat. Also diese ganze Kombi, das ist natürlich auch irgendwie ein Riesenschritt, aber umso mehr man da rausgeht, sich zeigt, irgendwie die Sichtbarkeit kommt, umso mehr passieren solche Dinge auch. Und jetzt habe ich noch eine weitere Frage, die mir eingeschickt worden ist, denn Zirkus Hotline ist ja Zirkus Hotline, weil man auch Fragen einschicken kann. Das geht ganz einfach über ein Tool. Da schickt ihr eure Fragen ein. Ich finde das immer total cool, weil dann hat der Podcast noch so ein paar andere Stimmen und ich kann mehr auf eure Fragen eingehen. Und so hat das zum Beispiel auch die liebe Leonie gemacht.
Hallo liebe Lea, ich liebe deinen Podcast. Und ich liebe es, eine Frau, die ungefähr in meinem Alter ist, dabei zu beobachten, wie sie erfolgreich ist. Das freut mich sehr. Und ich habe mehrere Fragen. Und zwar, ich bin sehr talentiert in verschiedenen Bereichen. Das klingt blöd. Also ich meine, ich habe viele Interessen und dann bin ich tatsächlich auch noch so ein bisschen talentiert. Also Schauspiel und Filmregie. Und dann habe ich aber auch so therapeutische Ausbildungen gemacht, Familienaufstellen und sowas. Was ich auch sehr mag und wo ich auch sehr gut bin, da mache ich Holzfiguren. Und ich habe auch einen Podcast, der ist aber nicht regelmäßig. Und der ist auch zum Thema, sage ich mal, Heilung und innere Entwicklung. Und das sind immer die beiden großen Themengebiete, sage ich mal so, die mich in meinem Leben interessieren. Ich sag mal so grob Kunst und grob innere Entwicklung. Und ich weiß nie, worauf ich mich spezialisieren soll. Es fällt mir ganz schwer, eins davon rauszupicken und zu sagen, okay, das ist jetzt mein Beruf und darin werde ich so gut, dass mich alle buchen und alle sehen und so weiter. Weil ich kann ganz schwer die anderen Sachen irgendwie liegen lassen. Da wollte ich dich fragen, ob du dazu einen Tipp hast.
Also ich finde es immer total toll, wenn ihr mich nach Ratschlägen fragt. Ich kann natürlich immer nur von meinem Gefühl die Ratschläge beantworten. Ich bin keine professionelle Ratschlaggeberin, aber ich erzähle sehr gerne aus meinen eigenen Erfahrungen. Und das hier ist natürlich eine etwas kompliziertere Frage, denn ich sage natürlich immer, es ist super wichtig, irgendwie seinen Passionen zu folgen. Und wenn man irgendwie ein Gefühl hat, ich möchte das und das machen, dass man sich dann da reinsteigert und dann sozusagen die Beste wird in dieser Sache. Bei mir war das immer, ich wollte immer Zirkusartistin werden, ich wusste das schon seit immer. Und als ich dann die Chance hatte, das wirklich auch zu lernen und darin auch gut zu werden, war es irgendwie sehr einfach, in Anführungszeichen, weil ich wusste, ich möchte das. Und ich habe einfach alles gegeben, um darin richtig gut zu werden. Aber ich habe ein bisschen später dann auch die Passion kennengelernt von Videos machen und Videos schneiden und Storytelling. Und viele Dinge habe ich auch noch so entdeckt durch das Machen und Ausprobieren von Dingen. Und es hat sich alles sehr, sehr verändert und weiterentwickelt über die Zeit. Und ich glaube jetzt auch diese Kombi, dass ich sowohl Zirkusartistin bin, als auch Content mache, als auch auf Bühnen spreche, als auch Geschichten erzähle, als auch Leute mitnehmen und irgendwie begeistern kann und vielleicht auch so ein bisschen Motivational Speaker bin, dass das am Ende dann auch das ausmacht, dass ich dann vielleicht auch eine interessantere Artistin bin auf der Bühne, weil die anderen Sachen auch irgendwie Platz gefunden haben in meinem Leben. Deswegen würde ich jetzt erstmal vom ersten Gefühl her gar nicht so sagen, du musst dich für eins entscheiden, sondern ich würde auf jeden Fall das machen, was sich irgendwie gut anfühlt, aber irgendwie mit einem Ziel. Ich habe wirklich gemerkt, dass wenn man ein Ziel hat und es kann so sehr, so es kann so was Banales sein, wie es ist, ein Wettkampf. Es kann aber auch sein, ich möchte für diese und die Company arbeiten. Es kann auch sein, ich möchte von meiner Kunst finanziell so und so viel Geld einbringen. Ich möchte mein erstes Kunstwerk verkaufen. Ich möchte meine eigene Klinik aufmachen, um Leute zu. Also es kann egal was sein, aber wenn man das konkret irgendwie konkretisiert, dass es dann einfacher ist, sich darauf zu fokussieren und dann das Ziel auch vor Augen zu haben und dann auch besser zu werden. Weil natürlich, was passieren kann, wenn man so ganz viele Passionen hat, ist, dass man sich verzettelt, dass man sagt, ah, oh, heute habe ich Lust, eine Podcast-Folge zu machen, oder macht man eine Podcast-Folge und dann macht man am nächsten Tag dann aber lieber wieder ein Kunstprojekt und dann macht man wieder ein innere Arbeit-Projekt und dann ist man wieder ganz woanders und man hat irgendwie nichts so richtig tief gemacht und alles so ein bisschen gemacht. Da würde ich vom Gefühl her sagen, such dir eins aus und es ist erstmal egal welches und versuch dem so sehr es geht auf den Grund zu gehen und versuch zu verstehen, möchtest du damit Geld verdienen oder möchtest du einfach nur, dass es ein Passionsprojekt ist, weil es dir so viel gibt? Also jetzt zum Beispiel, ein bisschen doofes Beispiel, aber dieser Podcast, das ist kein finanzielles Projekt. Das ist eine Sache, die ich gestartet habe vor einem Jahr, weil ich Lust darauf hatte, weil ich irgendwie so ein Outlet gesucht habe, wo ich mit euch in Kontakt sein kann, wo ich meine Geschichten erzähle, wo ich auch irgendwie mich hinterfragt habe, ob Social Media immer so gesund ist. Und ich wollte euch die Chance geben, meiner Reise zu folgen, ohne in dieses Social Media Suchti-Loch reinzugehen. Und im Nachhinein habe ich dann gemerkt, es ist zwar kein finanzielles Projekt, wo ich irgendwie Geld rauskriege, sondern ganz im Gegenteil, ich investiere hier Zeit rein, ich investiere auch Geld, weil diese Plattform, wo das hochgeladen werden muss, die kosten pro Monat auch Geld. Dann habe ich jemanden, die mir hilft, die auch die Texte schreibt für den Podcast zum Beispiel, die das Ganze transkribiert. Das ist auch eine Person, die Geld kostet. Also das ist ein Projekt, das kostet Geld. Aber, und das habe ich gar nicht so richtig kommen sehen, was jetzt zum Beispiel passiert, ist, wenn mich jemand kennt von dem Podcast, dann kennt mich die Person viel persönlicher und viel intimer und hat vielleicht viel mehr Lust, mit mir zusammenzuarbeiten, weil sie mich irgendwie schon viel besser kennt. Das heißt, am Ende hilft es doch irgendwie in meinem Job, obwohl es jetzt eigentlich ein nicht finanzielles Projekt ist. Und ich glaube, so ein bisschen würde ich das bei dir auch angehen, dass ich sagen würde erstmal, okay, Was sind deine Hauptsachen? Sind es Holzschnitzerei? Ist es dein Podcast? Ist es mehr die innere Arbeit? Was ist so dein Hauptding, auch wenn es zwei Sachen sind? Tu die, ohne überhaupt zu überlegen, ob du davon leben kannst. Weil du nämlich gesagt hast, du weißt nicht genau, welches davon dein Beruf sein soll. Beziehungsweise du kannst es auch andersrum machen, kannst sagen, okay, ich suche mir jetzt dieses hier aus, das hier soll jetzt im Moment mein Beruf sein oder das ist im Moment realistischer als mein Beruf ist, weil ich damit besser Geld verdienen kann als mit dem anderen. Und du konzentrierst dich monetär auf das eine und dann passionsmäßig auf das andere. Weil ich nämlich auch glaube, es ist nicht für jeden das Passendste, mit seiner Passion auch Geld verdienen zu wollen. Also für einige Menschen ist es auch besser und in einigen Situationen ist es besser, auf eine Art Geld zu verdienen und auf eine andere Art seine Passion zu leben. Es ist einfach nicht für alle Passionen so einfach, damit auch Geld zu verdienen und manchmal ist die Hürde einfach viel zu groß. Deswegen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es ist einfacher mit der inneren Arbeit, dass du anderen Leuten Kurse gibst, zum Beispiel, dass du damit Geld verdienst, aber die Holzschnitzerei ist eigentlich mehr so eine Passion, wo du sagst, da drin möchte ich richtig gut werden, dann kann man natürlich, womit du Geld verdienst, auch nach und nach irgendwie verändern. Also es muss jetzt nicht unbedingt eins sein. Und dann, glaube ich, wäre der andere Ansatz, so ein bisschen zu gucken, was ist eine Reihenfolge, die Sinn macht. Also jetzt zum Beispiel, einen Podcast zu starten, ist für viele Leute irgendwie was Besonderes, worauf sie Bock haben. Aber da vergeht einem auch dann recht schnell auch die Lust, es zu machen, wenn man merkt, dass nicht so viele Leute zuhören. Wenn man merkt, dass nicht so viele Leute zuhören, liegt es meistens daran, dass man einfach noch keine große Plattform hat online, die den Podcast finden könnte. Denn ein Podcast an sich kann man nicht finden oder ist sehr selten, dass Leute auf deinen Podcast stoßen, einfach über die Podcast-Plattform, sondern normalerweise passiert das über Social Media. Das heißt, ich würde immer Leuten raten, bevor sie einen Podcast starten, erstmal sich auf Social Media zu konzentrieren, sei TikTok, sei Insta, sei YouTube und einen Podcast später starten. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast schon einen Podcast, würde ich challengen, warum machst du diesen Podcast? Was ist das Ziel davon? Und wenn du merkst, okay, das ist jetzt sehr viel Zeit, die da reingeht, das Ziel wäre jetzt irgendwie Menschen zu erreichen, dann würde ich sagen, optimiere das Menschen zu erreichen auf einem anderen Weg und dann kannst du den Podcast später machen und es ist in der Reihenfolge eher woanders. Dann zum Beispiel in Holz arbeiten, da wäre die Frage, möchtest du mal irgendwann davon leben oder ist es dir wichtig, davon zu leben? Wenn ja, dann versuch recht schnell zu gucken, was ist eine Möglichkeit, wie du davon leben kannst und wie kannst du dich dann daran weiterentwickeln. Ich kann mir leider jetzt nicht so richtig vorstellen, auf welchem Niveau du bist, ob man damit Geld verdienen kann, ob das mehr so ist, du verkaufst wirklich Kunstsachen und das ist ja auch so wie beim Zirkusartisten sein. Da gibt es ja alle möglichen Sphären. Also man kann da wahrscheinlich eine Holzskulptur für mehrere tausend Euro verkaufen, wie halt für mehrere Euro verkaufen. Das ist natürlich immer so ein bisschen abhängig, wo man sich da befindet. Und ich glaube, da ist wichtig, auch einmal festzulegen, wo würdest du gerne hin damit? Was ist dein ultimatives Ziel? Was ist realistisch? Und wenn es realistisch ist, Holzskulpturen zu verkaufen für mehrere tausend Euro und das möchtest du, dann natürlich würde ich sagen, dann konzentriere dich darauf, die besten Holzskulpturen zu machen der Welt, um dahin zu kommen. Und dann würde ich aber auch wahrscheinlich sagen, fokussiere dich auf maximal zwei Sachen. Also nicht irgendwie fünf Projekte, sondern hauptsächlich zwei. Wenn du aber realistisch dich hinsetzt und merkst, okay, das ist ein cooles Passionsprojekt, aber damit werde ich nie Geld verdienen, dann ist die Frage, okay, was ist dein Ziel? Wo möchtest du damit hin? Wahrscheinlich ist das der richtige Ansatz, ganz am Anfang sich hinzusetzen. Was wäre das beste Szenario? Was wäre in deiner Traumwelt die beste Vorstellung? Bei mir war das halt damals ja, dass ich mit meiner Kunst um die Welt reise und für große Produktionen arbeite. Beim Cirque du Soleil zum Beispiel arbeite oder dass ich mal beim Monte Carlo Circus Festival auftrete. Das waren so die ersten Ziele. Dass ich mal irgendwann meine eigene Show produzieren würde, wie jetzt Zirkus Lehr Live. Kleiner Hint am Rande, Zirkus Lehr Live am 17. Oktober in Berlin. Im Moment nur eine Show geplant. Wenn ihr noch keine Tickets habt, guckt mal unten. Wir sind nämlich gerade in den Höchstvorbereitungen für dieses Projekt. Aber wieder zurück zu der Originalfrage. Ich hatte mir damals, als ich angefangen habe, Zirkusartistin zu werden, gar nicht vorgestellt, dass es möglich ist. Und vielleicht ist es so bei dir auch, dass du sagst, okay, du machst jetzt gerade Holzfiguren. Dir ist noch gar nicht bewusst, was man damit alles machen kann, aber du musst mal irgendwo starten. Deswegen, ich hoffe, die Antwort macht irgendwie Sinn, weil ich auch ein bisschen laut mitdenke und mit überlege mit dir, was denn Möglichkeiten sein könnten. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass du viel Zeit rein investierst in die Sache, die dir am meisten Spaß macht. Und dass du auf jeden Fall nicht von einem Ding ins nächste hüpfst, um sozusagen dieser unangenehmen Arbeit aus dem Weg zu gehen. Weil was wir manchmal auch ein bisschen zu sehr verherrlichen, ist, dass man denkt, oh, das und das ist meine Passion, dann muss es ja von alleine kommen. Dann muss es ja irgendwie einfach so flown und easy sein. Und oft ist es so, dass man an dem Moment, wo es schwer wird, dass man dann sagt, ah, ich mache jetzt doch lieber das und das und ich mache jetzt auch lieber das und das. Und wenn du viele solche Sachen hast, ist natürlich die Situation so, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass ab dem Moment, wo es ein bisschen schwieriger wird, dass du dann Zeit verbringst in ein anderes und dass du dann wieder zum nächsten hüpfst. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch ein Punkt, den du nochmal richtig hinterfragen musst und gucken musst, okay, wieso hast du so viele Passionen? Hast du so viele Passionen, weil wenn eine schwer wird, gehst du dann zur nächsten? Oder weil die dich wirklich intrinsisch so motivieren und so du so Lust drauf hast und auch du auch so Lust drauf hast, die harte Arbeit zu machen? Und wenn du dann in dich reinhörst und dann ein bisschen nochmal überlegst, okay, bei welchen von diesen Sachen, die du genannt hast, bist du bereit, auch den ungemütlichen Weg zu gehen? Bei welchen von diesen Aufgaben hast du Lust, ja, vielleicht irgendwas zu machen, was gar keinen Spaß macht, aber weil du dich so sehr freust auf das Ergebnis, wenn du dann da bist? Oder andersrum, welche von diesen Sachen könntest du stundenlang machen, ohne dass irgendwas anderes besser wird? Also kannst du dich ein Wochenende lang irgendwo in ein Apartment einschließen und Holzskulpturen machen? Weil das könnte natürlich auch ein Weg sein, um festzustellen, okay, das ist eine Sache, die ich machen möchte. Und wenn du am Ende feststellst, dass du sagst, nein, ich mag alle Sachen genau gleich gern, ich bin bereit, für alle von diesen Sachen den harten Weg zu gehen, dann würde ich sagen, such dir maximal zwei aus, die du parallel machst und mach die Sachen nacheinander. Ganz oft ist es so, dass man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann Sachen nacheinander machen. Und ganz oft ist es so, dass man das Gefühl hat, man muss sich entscheiden, aber man kann, wenn man so ein bisschen rauszoomt in der Zeit, da hatte ich, glaube ich, letzte Folge ein bisschen drüber geredet, hat man so ein komisches Zeitgefühl. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, du investierst ein ganzes Jahr in eins von deinen Passionsprojekten und dann das Jahr drauf ein ganzes Jahr in ein anderes, dann wirst du merken, dass du in beiden unglaublich viel besser wirst, viel besser, als du gedacht hättest. Während wenn du jetzt parallel zwei oder drei Sachen parallel machst, kann es sein, dass du dich nicht so weit entwickelst, wie wenn du dich konzentrieren würdest auf eins. Ich hoffe, das war so eine Antwort einigermaßen passend, weil ich muss wirklich sagen, es ist eine schwere Frage oder eine schwere Situation, weil ich glaube, ich war noch nie so sehr von verschiedenen Sachen begeistert, beziehungsweise ich war auch schon in Momenten in meinem Leben von sehr vielen Leuten sehr begeistert, von sehr vielen verschiedenen Sachen sehr begeistert, aber ich war dann so ein bisschen an dem Punkt, wie ich vorher meinte, es gab schon ein oder zwei Sachen, das war so meine Hauptpassion und die anderen Sachen mochte ich gerne, waren aber nicht meine Hauptpassion, aber ich habe mich so ein bisschen damit abgelenkt, um nicht den schweren Weg zu gehen von meiner Hauptpassion. Vielleicht sind es Sachen, die bei dir resonieren. Du kannst dir, wenn du möchtest, nächste Woche nochmal eine neue Sprachnachricht reinschicken und gucken, ob dir irgendwas davon geholfen hat, von den Sachen, die ich gesagt habe. Und dann könnten wir nochmal tiefer gehen oder ich kann dann nochmal tiefer darauf eingehen. Ansonsten werde ich mich jetzt an den Schnitt dieses Podcasts setzen. Ich hoffe wirklich sehr, dass es kein Problem gab mit dem Signal oder irgendwie eine doofe Störung. Wenn das der Fall ist, muss ich wirklich ein neues Mikrofon kaufen. Und ich freue mich riesig auf diese kleine Content-Show-Produktion in den nächsten Tagen für Zirkus Lea Live. Wie ihr wisst, ist Zirkus Lea Live im Moment so das wichtigste Projekt, zusammen mit meinem nächsten Engagement, was jetzt auch bald starten wird oder wo die Proben jetzt bald starten werden. Aber wenn ihr noch kein Ticket habt für Zirkus Lea Live, wie aus Berlin wohnt, ich habe jetzt gerade mit vielen Leuten geredet, hier auch in Berlin, und ich hatte jetzt auch gerade die Situation selber. Es gab jetzt gerade in Berlin, wo ich da war, noch zwei Tage lang das Berlin Zirkus Festival. Das ist ein Festival, wo verschiedene zeitgenössische Shows gezeigt werden. Und ich hätte mir gerne Shows angeguckt davon, aber konnte ich nicht, weil die Shows ausverkauft waren. Und ich habe mir irgendwie nie festgelegt. Ich dachte, ich möchte da hingehen und ich wusste, ich wollte da hingehen, aber ich habe das Ticket nie gekauft, weil ich einfach dachte, ja, dann kaufe ich das noch kurzfristig, oder ich habe nicht mit der Situation gerechnet, dass es ausverkauft sein könnte. Und Zirkuslehrer Live ist noch nicht ausverkauft, aber wenn ich mit vielen Leuten hier in Berlin rede, dann sagen die mir so, ja, ich komme auch, ich komme auch. Und wenn ich dann frage, ob die schon Liste gekauft haben, sagen sie, nee, haben sie noch nicht gekauft. Und dann frage ich mich manchmal, oh nein, es könnte natürlich sein, dass ich weiß, es ist schon der Fall, dass Leute normalerweise nicht ihr Ticket so viel im Voraus kaufen. Ich meine, es sind jetzt noch 2 Monate und eine Woche ungefähr. Da ist noch Zeit da und es sind auch noch Tickets da. Sie will jetzt gar keinen Stress machen. Ich will jetzt nicht sagen, es ist morgen ausverkauft oder so. Aber ich habe schon so ein bisschen Sorge, dass der Punkt kommen wird, dass es irgendwann doch ausverkauft ist und Leute, die eigentlich kommen wollten und gesagt haben, ja, ich überlege noch, wann ich komme, dass die Ticket auch nicht kaufen. Deswegen ist es nur ein kleiner Reminder, soll aber gar nicht pushy sein. Kleiner Reminder, dass im Moment wirklich nur geplant ist, dass wir eine Show machen für Zirkuslehrer Live. Es wäre total toll, auf Tour zu gehen, aber es ist logistisch und auch kostentechnisch eine sehr große Sache, wo wir einfach noch nicht wissen, ob wir das stemmen können. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir nur diese eine Show spielen, ist da. Also es ist möglich, dass wir wirklich nur diese eine Show machen. Es kann natürlich sein, dass wir auch auf Tour gehen, was wirklich ich schöner finden würde. Aber es kann natürlich sein, dass es nicht funktioniert. Das soll auch nur ein ganz kleiner friendly Reminder sein, denn ich freue mich auch einfach so sehr auf diesen Abend. Wir bereiten so viele Sachen vor für einen Abend, was irgendwie auch irgendwie verrückt ist. Es wäre natürlich total toll, auf Tour zu gehen mit der Show, aber im Moment ist es einfach noch nicht klar, ob das logistisch und zeittechnisch, aber vor allem auch kostentechnisch möglich ist. Von dem her einfach nur noch ein kleiner Reminder hier am Ende dieser Folge, nicht zu vergessen, eure Tickets für Zirkuslehrer Live zu kaufen. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Oh, ich weiß noch gar nicht von wo. Aus wahrscheinlich wieder einer neuen Stadt, vielleicht sogar einem neuen Land. Das wäre natürlich auch ziemlich cool. Das hören wir dann nächste Woche, ne? Ich wünsche euch alles Liebe. Bis dann.